Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur Episode 211 meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Diesmal führt mich der Weg an einen Ort, der landschaftlich zu den schönsten Deutschlands zählt und weinbaulich ein echtes Juwel ist, den Bayerischen Bodensee. Hier zwischen sanften Voralpenhügeln, glitzerndem See und schneebedeckten Gipfeln bewirtschaftet Claudius Haug seinen Familienbetrieb. Und wir sprechen über ein Gebiet der Superlative, die südlichsten Weinberge Deutschlands, zugleich die höchstgelegenen und die mit den höchsten Niederschlägen im ganzen Land. Eine Region, die klimatisch wie geografisch einzigartig ist. Claudius arbeitet hier auf Biobasis mit einem hohen Anteil an pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Der Betrieb vereint Wein- und Obstanbau, ist fest in einer aktiven Winzergemeinschaft verankert und profitiert von einem Mikroklima, das sowohl alpine Frische als auch die wärmende Hand des Bodensees in sich trägt. Wir sprechen über die besonderen klimatischen Rahmenbedingungen, über Böden, die Wasserspeichern und Trockenstress vorbeugen, über die Chancen und Herausforderungen des ökologischen Arbeitens in einer Region mit hohen Niederschlägen und darüber, warum Piwi-Rebsorten hier nicht nur eine Option, sondern fast schon eine Notwendigkeit sind. Claudius erzählt von seinem Weg in den Betrieb, von Experimenten im Weinberg und im Keller, von Gemeinschaftsprojekten der Bodenseewinzer und von Weinen, die mit klarer Handschrift und Herkunftscharakter überzeugen. Und falls du beim Zuhören merkst, dass dich diese Themen noch tiefer interessieren, im November startet wieder meine Weinkenner Masterclass, ein sechsmonatiger Deep Dive in die Welt des Weins mit Webinaren, Winzergesprächen, Verkostungen und einer gemeinsamen Exkursion. Mehr dazu findest du auf meiner Website. Vielleicht ist das ja dein nächster Schritt in Sachen Weinwissen. So, nun aber Bühne frei für meinen heutigen Gast, Bühne frei für Claudius Haug. Los geht's! Lieber Claudius, ich freue mich, dich heute hier bei Genuss im Bus zu Gast zu haben. Schön, dass du am Mikrofon Platz nimmst und mit mir über ein Weinbaugebiet und natürlich auch über euer Weingut sprechen willst, das Premiere feiert. Nämlich, wir befinden uns mit dir und dann auch noch in den folgenden Episoden am Bayerischen Bodensee. Hatte ich bisher noch nicht im Podcast hier bei Genuss im Bus und insofern freue ich mich ganz besonders, dich heute hier zu haben.
Hi Wolfgang, ja, freut mich auch sehr, dass du dich für den Bayerischen Bodensee und für uns interessierst.
Ja, ich war ja vor ein paar Tagen, zwei Wochen ist es, glaube ich, her bei euch und auch noch bei zwei anderen Betrieben und ich muss sagen, das hat mir gut gefallen. Die Weine haben mir gefallen, die Menschen haben mir gut gefallen und auch natürlich der Bodensee ist natürlich auch, sagen, ein Gebiet mit einer sehr, sehr großen Strahlkraft, ne? Der See, die leicht hügeligen Gebiete drumherum, hat das so eine ganz spezielle Formation, die nicht ganz so dramatisch wie in der Steiermark, aber hat mich manchmal ein bisschen dran erinnert. Und natürlich dann die zum Teil ja noch schneebedeckten Berge im Hintergrund, das hatte schon was. Wie lebt sich's da?
Da lebt sich's gut. Ja, wir haben hier ja einen hohen Freizeitwert. Uns kommen ja auch viele Leute zu uns, weil sie es ja doch ganz schön finden hier. Und wie du ja gerade erwähnt hast, also wir haben ja so verschiedene Elemente bei uns, die Spaß machen. Also das sind natürlich die Alpen, die wir direkt vor der Haustür haben, also wo wir direkt drauf schauen können. Das ist natürlich der See als immer ganz zentraler Punkt. Und dann halt diese leichte Voralpen-Hügellandschaft, die wir hier haben. Also ein schöner Flecken Erde, glaube ich mal.
Absolut, absolut. Ja. Da kann man sich direkt hineinverlieben. Und nun ist es ja ganz was Besonderes, nicht nur, weil es bei euch, der Bayerischer Bodensee, ein sehr kleiner Weinbaubereich ist, der auch eine besondere Historie hat, aber der ja der ja auch weinbaurechtlich nicht so ganz einfach zu fassen ist. Das gehört zum württembergischen Weinbaugebiet, ist aber nun unzweideutig in Bayern. Wie kam das zustande? Hat ja irgendwie auch eine Geschichte, ne?
Ja, also wir sind also Ammergebiet Württemberg, Bereich Bayerischer Bodensee. Also es steht auch so auf dem Etikett und natürlich wundern sich dann die Leute immer und fragen ja nach, ja, stehen denn die Weinberge in Württemberg oder wie, wir sind doch hier in Bayern. Und im Prinzip Historie, also Weinbau gibt es bei uns auch schon ganz lang. Also es gibt eine wirklich sehr lange Historie. Also wir wissen, dass in Stadt Lindau im 13. Jahrhundert und am Bodensee schon im 8. Jahrhundert Weinbau betrieben wurde und wahrscheinlich haben ihn die Römer sogar hierher gebracht. Aber der kam dann so zur vorletzten Jahrhundertwende dann ziemlich zum Erliegen. Also beziehungsweise dann in den, ja, nach dem Krieg gab es eigentlich dann in Lindau selbst und auch in den anderen Gemeinden fast keine Reben mehr. Also das waren nur noch ein paar kleine Flächen für die Redlewirtschaften, also so wie die, ja, Besenwirtschaften hier bei uns heißen. Und und dann gab es diesen Wiedereinstieg, in dem Fall bei uns im Betrieb 1975. Und da waren es ja deutlich unter 10 Hektar, ich weiß nicht, irgendwas um die 5 Hektar Rebfläche. Und dann musste man uns halt dann irgendwo zuordnen, irgendeinem Anbaugebiet. Und die nächsten Bayern sind halt die Franken. Und das ist dann doch ein bisschen komisch, wenn hier am Bodensee Anbaugebiet Franken auf dem Etikett steht. Und deshalb hat man uns aufgrund des räumlichen Zusammenhangs dann den Württembergern zugeordnet.
Okay, weil etwas weiter, ihr seid ja quasi die Orte rund um Lindau.
Nonnhorn. Genau. Und Wasserburg.
Genau. Das sind die drei Orte. Aber es gibt ja weiter nördlich auch noch ein Weinbaugebiet am Bodensee und das ist nun tatsächlich auch württembergischer Grund und Boden, ne?
Genau. Also wenn wir dann, also am Bodensee haben wir im Prinzip drei Anbaugebiete oder Regionen, wenn man so möchte. Also wir eben als kleines, sehr neues Gebiet, der Bayerische Bodensee. Dann nebendran Württemberg, wenn wir westlich gehen und dann kommt irgendwann Baden, das badische Anbaugebiet.
Okay.
Also, genau, um Hagnau und Meersburg rum.
Okay, ja. Das ist Baden.
Das ist Baden, ja.
Okay.
Dann gibt es natürlich noch die Schweiz und Österreich gibt es auch noch.
Österreich, genau. Also, das ist ein Melting Pot of Wine Regions.
Kann man so sagen.
Und habt ihr den Kontakt auch zu diesen anderen Regionen?
Da haben wir auch Kontakt, ja. Also, es gibt auf deutscher Seite gibt's einen Bodenseewein e.V., also schon da, wo man sich, ja, Punkt, wo man sich trifft, ein Verein, den man vor, glaube ich, circa 20 Jahren gegründet hat, um einfach da die verschiedenen Gebiete ein bisschen enger zusammenzubringen. Und es gibt natürlich auch unter den Betrieben dann teilweise engere Kontakte an diesem Verein dann auch wiederum vorbei. Aber es gibt ja Bestrebungen. Und in diesem Weimar Bodensee Wein e.V., da sind auch die Schweizer mit drin.
Also, okay, weil das ist ja nicht weit, ne, alles.
Das ist alles nicht so weit weg. Nee, also wir haben dann eben Baden, also ja, am See entlang eine gute halbe Stunde und dann sind wir da, Hagnau, Meersburg und dann kommen wir nach Konstanz, wo man dann mit der Fähre dann übersetzen kann und noch weiter oben Tingen. Also alles relativ nah, aber ja, genau. Aber die haben ein bisschen eine andere Struktur weiter oben am See als wir hier. Wir sind hier am Bayerischen See schon relativ homogen, also viele kleinere Betriebe, oftmals noch mit dem Standbein Tourismus oder wie jetzt bei uns als zweiter Standbein noch den Obstanbau, also Apfelanbau. Schon eher kleinere Familienbetriebe und weiter oben gibt es halt dann die Winzervereine und das Staatsweingut und die sind einfach ja flächenmäßig schon stärker und sind natürlich auch anders strukturiert und hier sind schon die klassischen Weingüter, Familienbetriebe.
Wenn wir uns mal eure klimatischen, topografischen und bodentypischen Rahmenbedingungen angucken, die ja den Weinbau nicht nur bei euch, sondern überall prägen, dann gibt es doch da ein paar Besonderheiten. Also es fällt da zunächst mal auf, glaube ich, das habt ihr mir gesagt, ihr seid das südlichste deutsche Weinbaugebiet, oder? Kann man das sagen?
Ja, yeah, also ich behaupte auch immer, ich habe den südlichsten Weinberg Deutschlands. Also ich habe es mal bei Google irgendwie geguckt und bin eigentlich da dann auch so hängen geblieben, dass wir tatsächlich den südlichsten haben und sind auch natürlich dann auch das südlichste Anbaugebiet.
Ja, und dazu kommt ein spezielles Klima, was vom See natürlich geprägt ist, das von den nahen hohen Bergen geprägt ist, eine besondere Topografie, die sicherlich auf ja, eiszeitliche historische Phänomene zurückgeht und auch wie sich und was sich im Boden und unter dem Boden findet. Auch das hat ja eine gewisse Bedeutung für den Weinbau, für den Wasserhaushalt, für die Nährstoffversorgung. Erklär uns doch mal, was hier die Besonderheiten deiner Weinbergslagen sind.
Also wir sind natürlich hier im Voralpenraum, hat sich halt vor 1-2 Millionen Jahren der Gletscher dann hier vorgeschoben und hat natürlich den See ausgeformt, rausgeschliffen und hat dann, als er sich zurückgezogen hat, hat er dann einfach so Schutthaufen zurückgelassen, also die sogenannten Drumlins. Und die liegen eben da bei uns in der Voralpenlandschaft auf unserer deutschen Seite, liegen die da so schön aneinander. Also das macht diese sanfte Hügellandschaft bei uns aus. Das sind eben diese kleinen Schuttberge im Prinzip. Und die sind für uns natürlich perfekt für den Weinanbau, weil wir haben eben nach Süden schon steile Hänge, nicht zu steil, also wir können alles noch im Direktzug bearbeiten. Also wir haben so, meistens haben die so um die 30% Steigung, also eigentlich eben eine schöne Neigung nach Süden, eben eine schöne Sonneneinstrahlung, natürlich auch der Schutz gegen Frost, der dann eben schön abfließen kann. Und aber dennoch eben arbeitswirtschaftlich immer noch gut zu bewirtschaften. Und ja, eigentlich wie so eine Auslage, die so nach Süden reicht. Mhm. Also so stelle ich immer meinen Ringholzberg vor. Also das ist so unser Hauptweinberg, der sich hier direkt neben unserem Weingut befindet und wo wir gute 5 Hektar stehen haben. Und ja, und natürlich dann in der Nähe, also ein Weinberg ist der Ringholzberg, eben die Hanglage. Und dann gibt es eben noch Weinberge, die sich dann zum Großteil ganz in Seenähe befinden, dann in Nonnhorn und Wasserburg und auch mein zweiter Weinberg, der stand direkt am Seeufer dran und der stand relativ flach. Also der fällt nur so mit 5-10% in Richtung See ab. Hat natürlich ein bisschen andere klimatische Verhältnisse, aber natürlich auch die Prägung vom See stand natürlich etwas höher als dann am Ringholzberg, der sich 2 Kilometer vom See entfernt befindet.
Ja, wir haben uns ja beide angeguckt. Als ich bei dir war. Besonders ist mir aufgefallen, als ich auf das Navigationssystem in meinem Auto geguckt habe, dass da immer was von 400, 450, manchmal 480 Höhenmeter stand. Und wenn ich mir die anderen deutschen Weinbaugebiete angucke, dann ist das doch eine Höhe, die man sonst wo nirgend findet, oder?
Ja, also das ist auch sowas, wo ich auch mal behaupte, aber es wird ja mittlerweile dann doch ein bisschen mehr auch in höheren Lagen gepflanzt, aber zumindest kommerziell war man bis vor ein paar Jahren noch der zweithöchste Weinberg Deutschlands. Also der höchste wurde immer behauptet, das ist bei Singen, der Hundwil, der hat dann über 500 Meter, 540 glaube ich, und wir ragen mit dem Ringholzberg an die knapp 500 Meter über normalen Null ran. Und natürlich liegen wir hoch, weil wir sind ja quasi am Rhein gelegen und der Rhein fließt ja dann vom Bodensee abwärts und die meisten anderen Anbaugebiete sind ja doch entlang des Rheins gelegen.
Ja. Also das ist einerseits natürlich, spricht die Höhe für eine gewisse Kühle, Frische, die man auch in den Weinen findet. Werden ja nachher noch 2 probieren. Es ist andererseits natürlich auch möglicherweise eine gewisse Gefahr, die sich damit verbirgt. Spätfröste hast du, glaube ich, vorhin schon mal angedeutet. Oder wird das Ganze vielleicht durch das Seeklima ein Stück weit auch wieder aufgefangen?
Also wir haben eben diese Höhenlage, durch das uns sind natürlich auch eben alpennah. Also es geht dann gleich bei uns vor der Haustür mehr oder weniger auf 1000 Meter bis knapp 2000 Meter hoch. Also es sind auch die ganzen Skigebiete. Und das schirmt uns so ein bisschen gegen den Süden ab. Und wir haben die Höhenlage und durch das haben wir schon eine verhältnismäßig niedrige Jahresdurchschnittstemperatur. Was wir aber natürlich mittlerweile begrüßen, denn wir können eben so schöne frische Weine erzeugen. Die Thematik mit Frösten und sowas, da hilft uns eben natürlich der See und der Weinbau findet eben auch nur in Seenähe statt. Also wenn man dann weiter ins Hinterland geht, dann haben wir nicht mehr diesen Seeeffekt, nicht mehr dieses abmildernde Klima des Sees. Das betrifft natürlich sowohl den Winter wie auch den Sommer, dass er einfach die Spitzen rausnimmt. Und er hat sich dann eben oftmals im Frühjahr auch schon ein bisschen erwärmt, hat dann schon eventuell 10 Grad. Und wenn wir dann eben solche Nachtfröste haben, dann strahlt er eben an seine Umgebung entsprechend die Temperaturen ab. Und er hat natürlich auch den Effekt, dass er die Temperaturen speichert. Also im Sommer jetzt natürlich momentan hat er ja beinahe teilweise 25 Grad gehabt. Und wenn es dann so Richtung Herbst geht, dann strahlt er die Temperatur an seine Umgebung ab. Und im Frühjahr ist es natürlich genau andersrum. Und da bremst er uns die Vegetation. Und das heißt, wir sind dann ein bisschen später dran mit dem Austrieb, aber das senkt natürlich das Risiko vor Spätfrösten. Darum sind wir jetzt eigentlich wirklich mit Ausnahme, das ist jetzt das einzige Jahr, wo ich es auch selber mal wirklich erleben musste, sind wir eigentlich 2017, ansonsten sind wir eigentlich von Spätfrösten so weitestgehend verschont bisher.
Aber die Niederschlagsintensität ist höher als in anderen deutschen Gebieten.
Die ist höher, ja. Ich glaube, wir haben da bestimmt einen Rekordwert, also gerade am östlichen See. Also das ist dann, gibt es einen relativ großen Unterschied zwischen westlicher Bodensee und östlicher Bodensee. Also wir liegen in Extremjahren dann schon so um die 1400 Millimeter Niederschlag, was wahnsinnig viel ist, ja. Die meisten können das immer gar nicht fassen, wie das denn dann überhaupt geht. Und wenn man dann westlich geht, also nach Konstanz, die haben dann schon fast nur die Hälfte an Niederschlag wie wir. Und wir sind einfach, das Wetter kommt aus dem Westen und dann geht es eben bei uns, wie gesagt, gleich mal hoch auf über 1000 Meter und da verhängen sich die Wolken. Und bei uns, wir haben nicht wenig Sonnenstunden, sondern da haben wir mehr als genügend, vor allem durch den Föhn, der uns auch, den wir hier ganz stark haben, vor allem gegenüber vom Rheintal. Aber wenn es bei uns regnet, dann halt gescheit. Und wir haben insbesondere in den trockenen Jahren wie 2018 oder jetzt auch der Frühsommer bei uns war ja auch trocken, aber bei uns kommt dann doch immer mal wieder eine Wolke vorbei und die lädt dann ab. Also das sind dann nicht nur so ein paar Millimeter, sondern halt meistens haben wir dann halt dann doch mal schnell mal die 20 Millimeter, 30 Millimeter und das hilft dann wieder eine Zeit lang. Und so war es dieses Frühjahr auch. Also es war eigentlich fast perfekt.
Also nicht der Trockenstress, den viele andere Anbaugebiete ja erlebt haben.
Nee, würde ich nicht behaupten, dass wir dieses Jahr in den Weinbergen Trockenstress hatten. Selbst in den Junganlagen war es vielleicht so am Ende dann mal, wo man gedacht hat, okay, jetzt fehlt so ein bisschen der Zug, aber nee.
Also seid ihr doch so ein bisschen begünstigt, aktuell von den Entwicklungen. Oder andersherum, ihr leidet nicht so sehr unter den klimatischen Folgen oder den Folgen des Klimawandels, sondern habt einerseits temperaturmäßig seid ihr gut unterwegs. Es ist eher am unteren Level im Vergleich zu anderen Anbaugebieten, aber ausreichend. Wasserversorgung ist gut und die Böden sind ja auch so, dass sie was aufnehmen können, ne?
Genau, die können es natürlich gut auch abpuffern, die Böden. Also wir haben relativ hohe Humusgehalte, also sandiger Lehm herrscht bei uns vor, relativ eben satte Auflage und durch das haben wir einerseits ein gutes Wasserhaltevermögen, aber andererseits, wenn es eben so stark regnet, dann packen oder stecken die Böden das ganz gut weg.
Das, was du doch der mir gesagt hat, Humusaufbau ist hier bei uns kein Thema. Wir haben genug.
Wir haben genug, ja. Ich würde sagen, wir haben also kein Thema, würde ich jetzt nicht behaupten. Also es gilt natürlich schon, den Humus zu halten, und also mindestens zu halten, aber wir haben schon genug, würde ich sagen. Also wir müssen jetzt Düngung und Begrünung und solche Sachen. Also wir haben ganzjährig grüne Weinberge oder bunte Weinberge eigentlich. Das zeichnet uns auch hier so ein bisschen aus, dass wir, das können wir natürlich mit unserem Niederschlag eben machen. Also wir können das lassen und müssen es auch zum Teil eben die Begrünung drin lassen, damit es eben auch befahrbar bleibt.
Und ein anderer Faktor, der für euch ja, glaube ich, auch günstig ist, das ist der Tourismus, ne? Du hast es auch schon mal angedeutet. Es gibt über das Jahr verteilt eine Menge Menschen, die sich an den Bodensee verirren oder dort Urlaub machen, wenn es auch nur manchmal ein Kurzurlaub ist. Aber gleichzeitig dieses Thema Wein bringt so ein bisschen besonderen Esprit auch für die Urlauber, oder?
Ich glaube schon. Also zumindest mal gibt es reges Interesse für halt verschiedenste Angebote, die wir ja hier auch machen oder bieten. Also sei es halt natürlich klassischerweise Weinbergsführungen oder Weinproben oder wir machen auch mit den Kollegen zusammen einige Weinfeste. Und das wird sowohl von den Einheimischen natürlich wie auch von den Besuchern ja rege besucht. Also es gibt Interesse und natürlich sind halt Weinberge einfach auch schöne Orte, also, und sind auch Plätze, wo man in der Regel auch einen schönen Ausblick hat. Also wenn wir bei uns oben im Weinberg stehen, dann können wir eben den See schön überblicken und können eben in die Alpen reinschauen. Und wenn es schön Wetter ist, dann wirkt es schon fast ein bisschen kitschig.
Ja, das ist, das hat was sehr Romantisches, ne?
Ja, aber es kann halt auch bei uns dann mal, es gibt halt dann auch so, kann auch mal ein paar Tage am Stück regnen. Und wenn man halt dann als Urlauber Pech hat, dann ja, kann es einen etwas nerven, aber das ist, gehört bei unserem Klima mit dazu und macht aber natürlich auch diese grüne, fruchtbare Landschaft aus.
In diesen drei, vier Orten, das ist ja letztlich eine sehr kleine Community, da hast du vielleicht ein Dutzend Winzer, viel mehr werden es nicht sein, ne?
Ja, genau, ziemlich genau ein Dutzend.
Und was ihr mir so gespiegelt habt in den Gesprächen, dass da eine sehr gute Stimmung auch untereinander herrscht, dass es nicht einfach nur so ein zusammengewürfelter Haufen ist, sondern dass ihr viel miteinander redet, viel miteinander plant. Jetzt ja auch noch mal das Ding GU für den bayerischen, also geschützte Ursprungsbezeichnung für den bayerischen Bodensee ausgearbeitet, angepackt und quasi in die Gesetzgebung hineingeschoben habt. Das verlangt ja auch, dass man miteinander nicht nur gut kann, sondern auch auf Basis mal auch unterschiedlicher Interessen auf einen gemeinsamen Weg sich einigt. Ne?
Ja, also ich glaube, wir sind schon ganz gut zusammengewachsen. Also ich habe ja vorher erwähnt, dass wir schon ähnlich strukturiert sind alle. Also es sind jetzt, haben alle so ähnliche Themen und ja, eigentlich so das Jahr verläuft bei allen relativ ähnlich. Und ja, da muss ich mal sagen, mittlerweile ist, habe ich dir ja auch gesagt, ich bin mittlerweile der Älteste in diesen, unter diesen 12 Betrieben, wenn wir uns treffen. Das war allerdings bis vor ein paar Jahren noch anders, da war ich immer der Jüngste, aber da kam jetzt auf vielen Betrieben, gerade in Nonnenhorn-Wasserburg, so die dritte Generation und ich bin noch so die zweite Generation. Und hier am Bayerischen Bodensee. Und als ich angefangen habe, da wurde so das erste Fest, das Winzerfest, ins Leben gerufen. Und das hat man schon, haben schon alle Betriebe zusammen gemacht. Also quasi unsere Väter haben da quasi schon festgeplant, wo eben alle mitgemacht haben und wo man einfach 4 Tage an einem Strang gezogen hat. Und da sind wir alle miteinander reingewachsen. Also ich war da schon arbeitend mitbeteiligt von Anfang an. Und aber viele der Betriebsleiter, momentan Betriebsleiter, die sind da als kleine Steppkes rumgelaufen und haben da Gläser eingesammelt. Und
Claudius, das heißt ja, dein Papa war erste Generation, ne? Das heißt, du bist ja schon dann in in die Familie hineingewachsen, wo Weinbau und auch Selbstvermarktung eine Rolle gespielt hat. Parallel gab es natürlich auch den Apfelanbau. Wie war das für dich als Kind? Wie hast du als Jugendlicher, wie hast du das so erlebt, was da geschieht auf diesem Hof?
ja, also mein Vater, der ist ja so quasi ins kalte Wasser, also vom Milchbauern oder Gemischbetrieb dann quasi in den Weinbau eingestiegen. Aber gleich richtig, also schon gleich mit ein paar Hektar und auch gleich mit Weinausbau und so weiter. Und ich bin da reingewachsen, eben in diesen Obst- und Weinbaubetrieb. Und ja, eigentlich war das für mich, ich habe noch zwei Brüder, die sind älter. Und ich war nicht so wirklich auf dem Plan, dass ich da einsteige. Eigentlich hätte das einer meiner älteren Brüder machen sollen. Und von dem her war ich da auch nicht ganz so involviert. Ich war schon mit involviert, aber ich hatte auch viel Freiheiten. Also
Also
ich
du
konnte
hast
jetzt nicht
Fußball
sagen,
gespielt, oder?
ich habe eher genau so viel gespielt. Mit, auch mit einem Freund hier aus dem Ort, der auch von dem Hof kam und wir waren so, man hat dann gesagt, wir wären die Freiherren hier von unserem Ort, von Schönau. Ja, weil wir einfach schon viel uns da in der Natur bewegt haben und natürlich schon immer den Betrieb irgendwie mit Traktoren und was weiß ich, alles mit einbezogen. Aber ja, jetzt so arbeitsmäßig erstmal gar nicht so wild. Und meine Eltern waren auch immer bedacht darauf, dass wir schon unsere Urlaube machen. Also Sommerurlaub und Winterurlaub, Skifahren hat ja immer schon eine große Rolle gespielt. Neben allen natürlich schon der vielen Arbeit, die es natürlich schon immer gab. Und eigentlich mein richtiger Einstieg war eigentlich erst dann so, wo es dann bei mir Richtung Abi ging und wo mein Vater dann zu mir gesagt hat, 3 Studenten, das ist ein bisschen arg viel, ich darf jetzt erstmal ein Jahr daheim bleiben.
Okay.
Und dann war ich halt mal wirklich ein Jahr so richtig voll eingebunden. Ich habe davor schon auch immer mitgearbeitet, aber das war schon der entscheidende Knackpunkt, wo es mich dann eigentlich, muss ich sagen, dann auch gepackt hat und wo das Interesse kam und ja.
Und was hast du aus diesem Jahr dann sozusagen für Schlussfolgerungen gezogen? Bist du dann anschließend auf eine Weinbauschule gegangen oder hast eine Lehre angefangen oder wie ging es weiter?
Also ich habe zunächst mal so eher die Idee gehabt, Umwelttechnik oder irgendwas in die Richtung zu machen. Energietechnik, genau, das waren so die Richtungen, wo mich erstmal so interessiert haben. Aber irgendwie bin ich dann doch, hab ich dann doch gemerkt, nee, das ist mir zu trocken und bin dann doch so Richtung Landwirtschaft gelandet. Ich habe aber dann nicht Weinbau studiert, sondern ich habe Agrarwirtschaft studiert. Also um das erstmal allgemein zu halten, weil da eben immer noch nicht so vorprogrammiert war, dass ich in Betrieb oder ich habe da nicht damit gerechnet, dass ich da einsteige, aber wollte dann doch in den grünen Bereich.
Damit nicht gerechnet, weil die zwei älteren Brüder vor dir dran war.
Genau. Das war eigentlich so der Plan, aber wie halt dann so das Leben läuft oder die Liebe oder was auch immer, hat es dann die woanders
Hingeschlagen.
den Betrieb auch mal zusammen gemacht, einfach um meinen Vater dann zu entlasten und klar zu signalisieren, der Betrieb läuft weiter. Am Ende bin ich dann doch irgendwie übrig geblieben. Also ich bin dann derjenige gewesen, der dann doch den elterlichen Betrieb übernommen hat.
Du hast in Dresden studiert, hast du gesagt, ne?
Genau.
Die Agrarwirtschaft in Dresden. Was war das für eine Zeit damals in Dresden?
Naja, das war 96, bin ich das erste Mal nach Dresden gekommen und ich meine, das ist ja jetzt nicht so lang, war nicht so lang nach der Wende und da war Dresden schon noch, kann mich noch erinnern, wo ich da runtergefahren, das ist ja auch so leicht hügelig und dann bin ich so quasi Richtung Stadt runtergefahren und dann war das außer einem grünen Siemensschild war es sonst ziemlich dunkel, also vergleichbar mit den westlichen Städten. Aber mich hat der Osten gereizt, muss ich sagen. Ich hatte einen guten Freund. Den habe ich einige Male in Leipzig besucht und ja, war das auch so eine Städteentscheidung und Agrarwirtschaft. Dann gibt es ja da schon auch ein bisschen Weinbau und es gibt Dresden-Pillnitz, wo ja auch die ganze Obstzüchtung stattgefunden hat und irgendwie hat sich's dann so ergeben und ich dachte, das ist cool und war auch cool.
War
Also
auch
hat
cool.
mir sehr viel Spaß gemacht, ja.
Und du warst auch nicht nur in so einer, in diesem, ja, in diesem Eiland, in dieser kleinen, beschaulichen, universitären Sphäre, sondern du hast auch Kontakt gekriegt zu den Menschen in Dresden und drumherum.
Ja, also wir haben in einer WG gewohnt und hatte eigentlich vorwiegend Freunde von vor Ort, also aus Dresden selber. Allerdings einer meiner dicksten Studienfreunde, wir saßen gleich in der ersten Stunde nebeneinander und ich habe ihn dann gefragt, hasch mir mal einen Stift. Und er kam eben aus Lörrach und wir haben uns,
Okay.
also waren die zwei Wessis quasi,
Ja.
ansonsten war das schon eher eben von Ostdeutschen geprägt und aber mir hat das gut gefallen und das Dresden ist auch sehr schön. Schöner Fleck Erde mit der Elbe natürlich, das Wasser ist für mich immer ganz wichtig.
Ja, also du denkst gerne dran zurück.
Und ich habe dann natürlich meine Frau kennengelernt.
Ja,
Doch,
dann
das
ist das ja noch mal was ganz Besonderes.
und mitgebracht
Und
natürlich.
mitgebracht. Ja, das ist gut, dass sie mitgekommen ist. Und dann hast du ja eben gesagt, mit deinen drei Brüdern eine phasenweise das Ding zusammengewuppt und schließlich haben die sich vom Acker gemacht, haben andere Ziele verfolgt. Du bist übrig geblieben. Aber jetzt nicht dann aus der Not weitergemacht, weil die dich im Stich gelassen haben und du gedacht hast, einer muss es ja jetzt machen, sondern es war da schon auch ein eigener Antrieb da.
Ja, klar. Nee, das war, im Prinzip hat sich das dann schon so auch während dem Studium. Also ich bin zwar, war auch, muss ich ehrlich sagen, mit ein Grund, warum ich in Dresden war und nicht jetzt in Weinstephan, was ja quasi gleich um die Ecke gewesen wäre, aber ich wollte schon auch weg sein. Also das, sonst ist mal so als Bauernkind, kann man jedes Wochenende
Ja,
heimfahren.
genau.
Und wollte da schon auch weg. Das war schon die Idee. Aber ich habe dann wirklich also vor allem die Sommersemesterferien, die habe ich eigentlich komplett daheim verbracht und Ja, habe da schon den Ehrgeiz dann auch entwickelt, da hier zu arbeiten, mitzumachen und was zu entwickeln. Und das wurde halt immer intensiver und immer mehr. Und genau, und dann haben wir das eben auch 10 Jahre beinahe, habe ich das schon so mit meinen Brüdern dann auch zusammen gemacht. Also zumindest mal hatten wir eine Gesellschaftsform, wo wir das gemeinsam gewuppt haben. Und ja, und dann hat sich das so peu à peu ergeben, dass ich dann eben hier geblieben bin und die anderen beiden sind zwar auch beide im ähnlichen Bereich, also auch schon auf dem Weinbaubetrieb oder Obstbaubetrieb oder dann andere in Konstanz und in der Beratung dann zum Teil tätig. Und ja, aber ich wollte schon machen.
Und deine Frau ist Teil des Betriebs?
Und meine Frau ist Teil des Betriebs. Also die hat eben, habe ich ja während dem Studium kennengelernt und sie hat dort Gartenbau studiert und von dem her natürlich auch nicht ganz fremd und hat schon auch Lust auf den grünen Bereich hier.
Und wenn du jetzt quasi zurückguckst, sagen wir mal auf die Zeit, wo dein Papa das alleine gemacht hat, dann die Phase mit deinen Brüdern und dann hast du es jetzt schon ja auch mittlerweile fast 15 Jahre, 10 Jahre alleine?
Nee, schon, also ich erschrecke immer
Ja.
wieder. Also ich bin seit 2002 bin ich daheim und bin schon maßgeblich mit beteiligt, unter anderem schon auch noch mit meinem Vater natürlich und meine Brüder, aber ich bin schon mit maßgeblich beteiligt, was wie es läuft. Und seit 2006 habe ich den Betrieb übernommen.
Okay.
Also 20 Jahre, über
20
20
Jahre
Jahre. Ja.
jetzt, Claudius. Das ist schon eine ganze Menge. Was waren die entscheidenden Markierungen, die du dann in der Phase nach 2000 gesetzt hast, die den Betrieb nochmal weiterentwickelt haben? Wir haben ja darüber gesprochen, du hast dich Richtung Bio entwickelt, du hast andere Rebsorten dann noch angepackt und so weiter und so fort. Schildere doch mal vielleicht den Status quo, den du damals vorgefunden hast, so ein bisschen, als du eingestiegen bist, mit deinen Brüdern dann weiterentwickelt hast und was dann in den letzten 20 Jahren so, wenn man das in wenige Sätze fassen kann, dann versuch's mal.
Also mein Vater hatte eben einen Weinbaubetrieb mit 2,5 Hektar. Die Sorten waren Müller-Thurgau zu 70%, bisschen Bacchus und dann 20% Spätburgunder. Und dann eben noch den Obstbau, irgendwas so auf 6 bis 7 Hektar. Und ja, wir haben dann irgendwann Mitte der 90er Jahre haben wir so die ersten Gehversuche gemacht mit ökologischem Anbau auf einer kleinen Parzelle. Haben dann natürlich schon relativ schnell gemerkt, okay, bei unseren 1400 mm Niederschlag, Müller-Thurgau, Bioanbau, wenig Erfahrung, auch wenig Technik damals, also wirklich, hatten aber dann schon ein bisschen Beratung durch Matthias Wolf und genau, haben uns da schon rangetastet und haben aber dann 2000 quasi den Schritt erstmal im Obstbau gewagt, also haben den komplett umgestellt auf ökologische Wirtschaftsweise und haben einen Teil vom Weinbau mit dazu genommen. Und da gesagt, das machen wir jetzt zertifiziert nach damals Ecowin, beziehungsweise dann später kurz drauf dann Bioland und haben das dann so praktiziert. Genau, und das war natürlich einschneidend. Und dann kam eigentlich auch ziemlich Anfang 2000 so die erste Begegnung mit dem ersten PV oder mit dem ersten Hybriden. Also wir haben dann in der Schweiz, Luftlinie 30 Kilometer von hier im Rheintal, haben wir einen Kollegen besucht und der hatte die Rebsorte Maréchal Foch. Also ein Rotwein, tiefdunkelrot. Natürlich hier war es halt Spätburgunder vorherrschend, schon eher sehr leicht damals. Und ja, da war man schon ein bisschen am Gucken nach irgendwie was anderem, nach einer Alternative. Und man hat einen rotweinmäßig da zumindest mal noch nicht so richtig ernst genommen. Und dann haben wir den eben probiert und fanden das schon irgendwie vom Weintyp her ganz toll. Und dann hat er uns noch erzählt, dass der eben keinen Pflanzenschutz braucht. Und dann wir mit unseren Anfangs-Bio-Erfahrungen war das für uns natürlich, boah, mega, das müssen wir haben und das müssen wir pflanzen. Und genau, und da haben wir dann auch relativ bald die ersten Reben gepflanzt, wobei das Rebpflanzgut herzubekommen war gar nicht so einfach. Also da gab es dann, ja, eben aus der Schweiz, das dann nach Deutschland, also als Drittland. Also ja, genau, darf man gar nicht mehr so genau erzählen, wie das lief.
Aber es war damals nicht Waldin-Plattner, oder?
Nee, war nicht Valentin Blattner, sondern das war der Eddie Geiger, eben im Rheintal. Das sind, glaube ich, nicht mal 30, also wirklich nicht weit weg von hier. Und der hat es eben eigentlich eher so nebenher gemacht, aber hat da wirklich ganz tolle Rotweine gemacht, hat auch dann viel bei so Prämierungen mitgemacht und da waren die echt immer ganz vorne mit dabei, die Marischall. Man sagt denen ja dann natürlich immer nach, wenn die so ein bisschen ursprünglicher sind, diese Foxtöne, aber da hatte der nie Thema damit und wir dann später auch nie. Also man kann da auch echt tolle, kräftige Rotweine draus machen und dann eben dieser reduzierte Pflanzschutz, einfach diese Robustheit und ja, das waren so die ersten Gehversuche und der erste Anfang und eigentlich dann haben wir, wenn wir neue Sorten aufgenommen haben, war das dann für uns relativ klar, wir gucken nach Piwis. Und dann ging relativ schnell der Blick dann so Richtung Freiburg und natürlich Valentin Plattner, so die ja in der Züchtung da eigentlich vorne waren zu der Zeit.
Und wie ist es heute? Wo steht ihr mit den Rebsorten jetzt?
Wir haben jetzt gute 60 oder knapp 70% Piwi-Anteil.
Okay, das
Und
ist viel.
das, ja, und das, wir haben noch ganz gut Spätburgunder, also den finde ich nach wie vor im Rotweinbereich wichtig und funktioniert eben, finde ich, schon auch mittlerweile sehr gut hier. Und Müller-Thurgau natürlich haben wir auch immer noch. Also wir wissen mittlerweile damit umzugehen, wir haben da viel gelernt und hatten jetzt auch selbst in diesen kritischen Jahren keine nennenswerten Einbußen, sowohl qualitativ als auch mengenmäßig. Und ja, die sind schon noch da und ich mag den Müller-Thurgau noch sehr gern, aber mal schauen, der kommt mit dem Klimawandel, das tut dem schon nicht so gut, das muss man schon sagen. Also er ist immer noch toll, aber in so etwas wärmeren Jahren im September, wenn es dann so in Reife geht oder in Richtung Ernte geht, dann bricht er uns halt innerhalb von ein, zwei Tagen zusammen. Und das macht einem schon ein bisschen zu schaffen,
Ja, ist eine sensible Rebe,
ja.
auch anfällig natürlich für die Pilzkrankheiten. Und wenn du vergleichst, wie oft musst du in die Müller-Thurgau-Anlage rein, um Pflanzenschutz zu machen, und wie oft musst du rein, wenn du die Piwis hast, Sauvigny Gris oder
Sauvigny Gris, ich denke mal, da sind wir irgendwo bei 3 bis 4 Mal. Das sind aber auch eher so Sicherheitsbehandlungen. Also gerade jetzt in dem Jahr, ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte man nichts machen sollen, aber es gibt ja dann schon auch so die Beratung, dass man, um die Resistenz quasi zu halten, jetzt zumindest mal die großen oder in der kritischen Phase um die Blüte rum halt, dass man da schon ein, zwei, drei Behandlungen setzt. Genau, dann natürlich Müller-Thurgau. Wir haben, brauchen natürlich schon aufgrund unserer Niederschläge so die, kommen wir 15 Behandlungen plus minus, also natürlich immer jahresabhängig, wobei wir strategisch so vorgehen, also wir müssen natürlich mit unseren 3 Kilo Kupfer pro Hektar auskommen, und können das auch gut machen, indem, also bei uns ist das Wichtige aufgrund dieser Starkniederschläge, dass wir immer, wenn wir so eine Phase haben, dann nicht zu lange warten und neuen Belag auflegen, allerdings mit einer eben sehr geringen Dosierung und aber mit einer auch relativ schnellen Überfahrt.
Also, du gibst Gas.
Wir geben Gas, ja, nee, wir fahren natürlich dann nur jede zweite Reihe, um natürlich auch den Bodendruck rauszunehmen und das machen wir grundsätzlich bei uns auf dem Betrieb und ja, also wir haben gemerkt einfach, wir brauchen dann, wenn es drauf ankommt, die kurzen Intervalle und dann lieber schnell und lieber geringer dosiert, als eben so zu große Abstände und da, das kann schief gehen. Diese Piwi-Geschichte ist natürlich einerseits die Reduktion der Anwendung bei Peronospora, ist ja bei uns das Hauptthema. Aber was auch ein Riesenvorteil ist und den ich die letzten Jahre immer mehr zu schätzen gelernt habe, ist die quasi weniger Anfälligkeit gegenüber Botrytis oder Fäulnis oder Aufplatzen, weil die Sorten, also du hast jetzt gerade den Sauvigny Gris erwähnt,
Dickere
die
Schale,
hat
ne?
einfach eine dickere Schale. Und durch das haben wir, durch das, dass wir mit dem Erntezeitpunkt ja die letzten 30 Jahre, 40 Jahre um 2 Wochen mindestens nach vorne gerutscht sind, sind wir ja in der wärmeren Phase der Ernte. Und wenn dann eben zu diesen höheren Temperaturen, also wir fallen meistens, also in den letzten 2 Jahre haben wir komplett im September geerntet und wenn dann eben noch so ein starker Niederschlag dazu kommt, dann platzt eben Müller-Thurgau sehr schnell auf und Johanniter, Sauvigny Gris, Muscaris und so weiter, die bleiben halt alle stabil. Und das ist eigentlich so dieser zweite Punkt, den ich immer mehr schätzen gelernt habe die letzten paar Jahre.
Und wie sieht es denn am Markt aus? Also wir haben ja immer noch eine Situation, dass die verschiedenen Piwi-Sorten im großen Meer der anderen Rebsorten noch gar nicht so richtig auffallen, noch gar nicht so richtig positioniert sind und deswegen auch bei vielen Verbrauchern ja auch noch eher unbekannt sind. Und wie ergeht es dir? Weil ihr habt ja auch, du hast mir gesagt, sehr viel Direktvermarktung. Ihr habt diese Wein-Events, wo ihr auch eure Weine ausschenkt. Gibt es da aus deiner Sicht große Berührungsängste mit diesen neuen Sorten oder hat sich das doch schon deutlich verbessert?
Also ich würde sagen, es ist schon immer noch schwierig. Also wenn die einfach nur im Regal stehen und dann stehen da die entsprechenden Sorten drauf, wo sich die Leute schwer tun, die überhaupt auszusprechen und oder die vielleicht auch nicht attraktiv klingen oder einfach die man nicht kennt, dann glaube ich, tut sich das bis heute schwer. Allerdings gibt es natürlich einen deutlich höheren Anteil an Leuten, die eben mit den Namen Solaris oder Sauvigny Gris oder sowas schon mal gehört oder ein bisschen was damit anfangen können oder diese oder überhaupt schon Piwi schon mal gehört haben. Das war, als wir eben 2000 oder Mitte, ja, 2005 da dann auch Johanniter stehen hatten und da auf den Markt gegangen sind, da war das ja natürlich alles wahnsinnig schwierig. Also wir mussten uns, müssen wir bis heute, aber mussten uns damals natürlich extrem den Mund fusselig reden und natürlich ohne probieren ging es natürlich gar nicht. Also wir mussten probieren lassen und halt dann natürlich durch die Qualität der Weine dann letztendlich überzeugen. Und wir hatten auch, muss man auch sagen, schon immer sehr viel Skepsis der Kollegen. Also das wurde einfach nicht so richtig ernst genommen. Und das muss man sagen, das hat sich so die letzten 2-3 Jahre, also oder natürlich spielen dann auch immer so diese Perro-Jahre natürlich immer eine Rolle, wenn dann ein paar dann so richtig auf die Schnauze fallen und einfach nicht viel ernten. Und dann wacht man so ein bisschen auf, oh hoppala, vielleicht müssen wir doch mal nach einer Alternative schauen. Und durch das waren die ja auch bei der Prowein, hat man das gemerkt, oder wurden die einfach sehr viel diskutiert und sehr viel probiert und war schon ein großes Thema. Jetzt, ich bin gespannt, wie sich so die nächsten Jahre weiterhin entwickeln wird, aber es wird auf alle Fälle von Kollegen anders aufgenommen und es wird auch von der Weinwelt insgesamt anders aufgenommen, positiver auf alle Fälle und von den Kunden natürlich dann letztendlich auch.
Ja, das dauert natürlich, ne, bis es sozusagen von den Pionieren in die Weinwelt, in den Handel, in die Gastro und dann irgendwann auch zum Endverbraucher. Das ist natürlich dort bei den Endverbrauchern mit einer gewissen Zeit Verzögerung.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, wenn man euch eure Region mal im Detail anguckt, du hast es ja am Anfang so ein bisschen geschildert, sehr viel Niederschlag, bis zu 12, 13, 1400 Milliliter. Und dann ist natürlich bei dieser Feuchtigkeit, die ja auch manchmal gar nicht durch Regen kommt, sondern auch durch den See kommen kann, ne? Die Feuchtigkeit in frühen Morgenstunden zum Beispiel, dann ist natürlich das eine Region, die für Piwis, für diese robusten Sorten ja geradezu prädestiniert ist.
Ja, ich glaube, ja, meine, das erklärt natürlich schon auch ein bisschen den hohen Anteil. Also einerseits tun wir uns in der Vermarktung, durch das, dass wir Direktvermarktung oder viel Direktvermarktung haben, können wir das gut kommunizieren. Und können es eben besser an Mann, die Frau bringen. Genau, und natürlich andererseits haben wir eben am Anfang ja schon schnell gemerkt, dass im ökologischen Anbau mit klassischen Sorten mussten wir einfach am Anfang vor allem auch die Risikominimierung machen. Also wenn wir den kompletten Betrieb mit Müller-Thurgau gehabt hätten und dann quasi mit den damaligen Erfahrungen ökologischen Anbau, da wären wir wahrscheinlich ein paar Jahre, hätten wir keine sonderlichen Erträge gehabt. Mhm. Also und wir konnten es einfach, das Risiko durch die Piwis einfach senken und konnten uns natürlich auf die Müller-Thurgau und Spätburgunder, was da noch stand, in den entsprechenden Lagen natürlich dann auch mehr konzentrieren. Aber was wir halt auch schon immer hatten, und das muss man auch sagen, ist ein bisschen ein Problem bei den Piwis, dass, also behaupte ich jetzt mal, bei vielen Kollegen werden sie halt auch in Lagen gepflanzt, die jetzt nicht so dolle sind, weil da sagt man halt, hat man halt einen Weinberg, das ist jetzt halt so lala, und da pflanze ich jetzt halt mal ein Piwi hin. Mhm. Und dann wundert man sich, warum halt dann Piwi vielleicht nur für die Basis reicht. Und ich bin halt schon der festen Überzeugung, auch wenn ich ein Piwi in eine gute Lage bringe und eine gute Önologie macht, dann kann ich da eben auch sehr, sehr gute Sachen machen.
Ja, man muss jetzt ambitioniert betreiben, so wie man mit den Ambitionen, die man auch, mit denen man auch Riesling, Spätburgunder oder Weiß- oder Grauburgunder behandelt, genau, ja.
Ja.
Ja, macht Sinn. Bedarf es denn, was er nochmal angedeutet, es ist noch immer nicht so ganz leicht, diese Sorten an den Mann, an die Frau zu bringen. Bedarf es da einer besonderen Kommunikation? Also muss man sich was einfallen lassen in puncto Werbung, Ansprache, Webseitengestaltung, Auftritte auf Messen, bei anderen Tastings, in Gesprächen mit Handelspartnern, Gastrobetrieben.
Genau, also man muss sich auf alle Fälle mehr drehen und man muss auf alle Fälle mehr reden. Und ich meine, es gibt ja dann, also seit 2, 3 Jahren bin ich ja auch bei Zukunftsweine und das ist halt auch ein schöner Ansatz, quasi die Piwis mehr in die Kommunikation zu bringen. Und das war oder ist ja auch sehr erfolgreich, war das ja, wo wir dann quasi auch einen Gemeinschaftsstand auf der Prowein hatten und da meine ich schon recht präsent waren und uns da im Prinzip eigentlich eine Plattform geschaffen haben, also was die Eva Vollmer und die Hanneke da im Prinzip ins Leben gerufen haben und das hat dem Ganzen schon ganz schön, war zumindest mal mein Empfinden, Aufwind gegeben, um quasi die Piwis den Verbrauchern ein bisschen ein Stück weit näher zu bringen, aber auch letztendlich auch den Kollegen nochmal ein Stück weit näher zu bringen. Und wir waren halt davor, gab es schon, also Piwi International hat da natürlich auch schon immer sehr, sehr viel gemacht in der Richtung, wobei man da schon immer mehr produktionsorientiert war. Also da hat man sich natürlich ausgetauscht und hat natürlich über die Sorten und so weiter und Erfahrungswerte und sowas. Aber es war jetzt weniger orientiert in Richtung Vermarktung. Und ich meine, da ist man bei Zukunftsweine nochmal einen Schritt weiter. Und ich glaube, wir müssen da auch weiterhin lernen, wie wir das machen und wie wir damit umgehen und wie wir natürlich auch mit dieser Sortenfülle letztendlich umgehen. Das ist natürlich nicht einfach für den Verbraucher zu verstehen, wenn hier ständig neue Supersorten durchs Dorf
getrieben,
durch die Weinlandschaft getrieben werden. Ja. Und das muss man natürlich irgendwie in der Kommunikation schaffen. Oder wir machen das natürlich und gehen mehr in Richtung Herkunft, gehen mehr in Richtung Lage und vergessen irgendwann mal die Sorten.
Ja.
Genau, das wäre natürlich der beste Weg.
Das wär durchaus ein Weg. Mit neuen Sorten muss ja auch sowieso zukünftig gerechnet werden. Und sicherlich haben wir dann alle 20, 25 Jahre auch vielleicht einen kleinen Wechsel, ja, dass sich bestimmte Sorten doch noch besser eignen, robuster erweisen, geschmacklich vielleicht mehr versprechen als die gepflanzten. Und dann wird es wieder, ne? Da werden wieder neue Namen zu lernen sein.
Genau, ja.
Ist nicht auszuschließen. Wie ist es denn im Keller? Hast du da das Gefühl, da ist schon das Ende der Fahnenstange im Umgang mit diesen Sorten erreicht? Also wie viel weiß man schon, wie sie sich verhalten mit Holz, mit Edelstahl, mit anderen Umgebungen, Gärtemperatur, wie verhalten sie sich mit längeren Lagerzeiten anschließend auf der Hefe, Maischestandzeiten oder sogar orange-orientierte Stile. Ist man da noch in einem Lernprozess? Wo würdest du sagen, ist man da?
Also ich glaube, im Keller in der Önologie ist man nie am Ende der Stange. Ich glaube, das ist jedes Jahr eine neue Herausforderung und ich glaube, man sollte sich auch immer ein bisschen weiterentwickeln oder unabhängig jetzt von den Sorten. Also es geht mir da auch bei Spätburgunder oder bei den klassischen Sorten so. Also das ist was, wo ja dynamisch ist und natürlich unsere Konsumenten sind es ja auch. Und da ändert sich immer irgendwas. Und von dem her, jetzt zumindest mal in diesen 20 Jahren, wo ich das jetzt gut überblicken kann, da hat sich ganz schön viel verändert. Auch bei uns im Keller hat sich viel verändert, aber auch in der Weinwelt natürlich. Und jetzt natürlich auf die Piwis bezogen, da ist ganz viel Luft nach oben auf alle Fälle, meine ich. Also für mich selber gesprochen, es gibt, ich meine mal, ich habe so bei Sauvigny Gris habe ich so meine Linie gefunden. Ich habe das beim Johanniter in gewisser Weise, Muscaris, also da habe ich so, meine ich mittlerweile so grob, was will ich am Ende in der Flasche haben, wie soll das aussehen, wie komme ich da hin, was muss ich da machen. Es gibt dann Cabernet Blanc zum Beispiel, sowas, da bin ich nur ein bisschen hänge ich noch, ehrlich gesagt, selber ein bisschen in der Luft. Also das, was wir gemacht haben, gefällt mir schon selber auch ganz gut, aber ja, ich habe noch nicht so das, wo ich sage, Genau so ist es und so, da bleiben wir jetzt erstmal dran. Also, das habe ich bei Solaris zum Beispiel, das ist der einzige, den machen wir halbtrocken und das hat sich irgendwann so rauskristallisiert. Das passt bei uns zumindest mal bei dieser Sorte am besten. Den lassen wir dann irgendwann in der Gärung stehen mit irgendwas um die 20 Gramm und der bringt immer eine super tolle Säure und dann hat er auch die Aromatik, die der halt kann.
Man kann ja oft auch davon am meisten lernen, wo es noch nicht so 100% funzt. Es ist im Weinberg, dass du noch nicht genau weißt, wie genau du den Prozess gestaltest, bis hin zum richtigen Lesezeitpunkt. Oder ist es mehr im Keller, wo ist da der Punkt, wo du sagst, ja, da bin ich mir nicht sicher, ob das besser ist oder vielleicht etwas anderes?
Also bei Cabernet Blanc, ich meine, ich bin schon mal relativ froh, dass ich ihn ertragsmäßig ganz gut hinkriege, weil das ist bei der Sorte schon mal eine große Herausforderung, dass man ja einigermaßen Ertragsstabilität hat, auch gerade bei uns, dass die halt nicht verrieseln und das funktioniert mittlerweile ganz gut. Dann klar ist die Frage mit Freistellen, das ist was, wo wir dieses Jahr mehr machen werden, also dass die einfach mehr Licht abkriegen. Im Keller, ja, mir ist es, wenn die. Ich mag es nicht, wenn er zu grün wird. Also Cabernet Blanc kann ja so extrem grüne Pyrazine, grüne
Noch grüner
Paprika,
als Sauvignon Blanc, ne?
noch, ja, noch grüner. Und das finde ich dann zu fordernd. Und
Hm.
da, genau, sind wir gerade so ein bisschen am Gegenwirken. Holz gefällt mir ganz gut. Nicht neues Holz, aber ja, gebrauchtes Holz finde ich als Erfahrung ganz gut, aber da sind wir eben noch so ein bisschen am Rantasten. Und Spontangärungen, ja, wir verfolgen eigentlich schon bei den meisten Spontangärungen. Es gibt wirklich Müller-Thurgau, den vergehe ich noch klassisch, aber ansonsten.
Dann lass uns doch den Müller-Thurgau mal probieren, Claudius.
Ja.
Wenn du schon gerade,
Sehr gerne.
das ist für mich ja so ein Prototyp eines schönen, straighten, gelungenen Müller-Thurgau, der viel Energie hat, der super, super fokussiert ist, leicht ist, nicht kitschig überhaupt nicht kitschig in der Aromatik, sondern eher ein bisschen zurückhaltend, aber trotzdem deutlich von der Frucht natürlich auch geprägt und eben eine super saftige, lebendige Säure, die dann dem Wein auch so eine schöne Persistenz gibt, so eine tänzelnde Persistenz, also keine, wo man sagt, wow, das ist so ein kraftvoller Typ, der von der Kraft dann auch ins Finale getrieben wird, sondern der sich so tänzelnd Richtung Finale entwickelt. Und ja, das ist ja abgedroschen, aber das ist so für mich der typische Sommerwein, ne?
Ja, ist es. Ich finde, er hat eine feine Eleganz und es ist ja schon eher ein leichterer Wein und viele ist ja eben dann Müller-Thurgau, oder eben er kann dann auch zu beladen sein, aber ich glaube, hier am Bodensee gelingt er doch immer sehr gut, eben vor allem mit dieser Eleganz, würde ich es ausdrücken. Und nicht zu überladen und nicht zu aufdringlich und passt einfach immer.
Ja, würde mich sogar aus dem Fenster hängen, würde sagen, die Bodensee Müller Thurgau sind mit die spannendsten, die überhaupt hierzulande erzeugt werden.
Ja, das sagen wir auf alle Fälle hier am See voller Überzeugung. Ja, und natürlich passt er ja schon auch irgendwo. Wir feiern dieses Jahr 100 Jahre Müller-Thurgau. Also ich glaube, das wird nur hier am Bodensee natürlich so zelebriert, weil wir ja natürlich auch diese Geschichte haben mit Thurgau und dem Herrn Müller, der ja hier quasi auf der anderen Seite,
Um die Ecke, ja.
wo er herkommt und dann der Schmuggel ja quasi über den See und was ja auch eine tolle Geschichte ist. Und darum spielt der natürlich einfach eine große Rolle. Und ich finde es nach wie vor einen tollen Wein. Ich wäre immer gefragt, was denn mein Lieblingswein ist im Sortiment. Das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich mag sie alle je nach Anlass und je nach Jahreszeit und so sehr gern. Aber was ich, glaube ich, bestimmt sagen kann, die Anzahl der Flaschen, die ich konsumiere, ist, glaube ich, bei Müller-Thurgau am höchsten. Weil da eben so dieses passt halt zu vielen Gelegenheiten und halt einfach so abends zur Brotzeit oder nur am See sitzen und wenn ich da eine Flasche mitnehme, ist dann halt oft einfach Müller.
Ja, gerade am See oder zu einer Brotzeit. Ja, absolut. Und das ist aber, wenn man so die Müller, die man so im Supermarkt erwischt, dann kriegt man meistens doch ein bisschen diese gekünstelten Produkte, die, glaube ich, hier gar nicht mit vergleichbar sind.
24, auch 23 war es ähnlich. Also die Trauben kommen rein. Natürlich, wir sind da. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, dass der dann relativ schnell zusammenbrechen kann und wir sind dann halt schnell da. Wir ernten natürlich alles von Hand. Ich habe ja durch diese Obstbaugeschichte, die bei mir noch parallel läuft, habe ich immer sehr viel Erntehelfer auf dem Betrieb und auch das sind mir da recht schlagkräftig. Und ja, können da auch entsprechend selektionieren. Also kommt im Prinzip alles raus, was dann eben da angeschlagen ist nach irgend so welchen Wetterkapriolen. Das hatten wir jetzt letztes Jahr nicht, aber vorletztes Jahr kann ich mich erinnern, war das eine mühsame Geschichte, die Müller-Thurgau-Ernte, weil die Trauben, die halt hier auf dem Betrieb ankommen, die müssen halt hundertprozentig passen. Und da habe ich meine Erntehelfer und die machen das super.
Und du holst den dann mit 85 Grad Öxle oder?
Ah, knappe 80. Also er ist schon immer eher schwach. Und es geht dann schon mittlerweile. Also das ist einfach so klimamäßig. Da habe ich drum eben ein bisschen Bauchweh, wie das so in 20 Jahren aussehen wird, ob der da immer noch so Bestand hat und ob er dann immer noch so die Charakteristik hat, weil uns geht immer, verschwindet vorher die Säure. Und dann eben diese Fäulnisthematik, das sind so zwei Faktoren, die einfach jetzt draußen im Weinberg bei der Sorte nicht mehr ganz so viel Spaß machen. Aber der Wein dann letztendlich, wenn man eben dann die Energie reinsteckt und dann eben poolen anfängt und natürlich entsprechend rechtzeitig ihn holt, bevor uns die Säure zu weit runtergeht, dann finde ich, machen sie einfach Spaß.
Was heißt rechtzeitig beim Müller? In
Boah, wie war
normalen
das
Jahren
jetzt?
jetzt, so in den letzten Jahren?
Ja, 10. September, sage ich mal. Ja, sowas plus minus. Und also mein Vater, der hat nicht vor Anfang Oktober dran gedacht, Müller-Thurgau zu ernten. Also das heißt, wir haben wirklich diese Verschiebung um Minimum 2 Wochen, eher 3 Wochen.
Eher 3 Wochen. Wollen wir es hoffen, dass die Natur da mitspielt und ihr noch ein paar schöne Jahrzehnte mit dem Müller habt. Ob das ewig geht, ist eine andere Frage.
Ja, genau. Aber dann haben wir ja Alternativen.
Dann habt ihr Alternativen. Das heißt,
Ja.
die pilzwiderstandsfähigen Sorten, die Zukunftsreben, die sind später in der Regel.
Nö, auch nicht. Also Solaris ist ja nochmal deutlich früher. Also wir rechnen jetzt dieses Jahr Solaris, werden wir in, was haben wir denn, in gut 2 Wochen, 2,5 Wochen wahrscheinlich, werden wir den holen. Ja. Also der ist nochmal 2 Wochen vor, fast 2 Wochen vor Müller-Thurgau. Und aber ist eben trotzdem stabiler. Also die Bärenhäute sind stabiler, die Säure bleibt auch stabil. Also das finde ich immer jedes Jahr. Und das finde ich auch das Tolle an der Sorte. Darum macht sie mir immer noch Spaß, obwohl sie so wahnsinnig früh kommt, dass wir trotzdem immer im Keller liegen wir immer irgendwas um die 7 bis 8 Gramm Säure und das ist schön.
Und die anderen?
Wir haben dann Johanniter, der ist natürlich eine gute Woche später. Dann kommt Souvenir Gris, der ist in der Regel so um die 2 Wochen später. Im Rotweinbereich haben wir noch Cabernet Cortez, der kommt eigentlich so kurz nach Müller-Thurgau eher. Was haben wir noch? Cabernet Blanc, das ist so der letzte. Also der hat gute 2 Wochen später. Aber kann man auch nicht so klar sagen, weil wir hatten, also vorletztes Jahr war es ganz extrem, da wurde ja die Ernte quasi gerafft. Also die war ja im Zeitraffer und es war im Prinzip alles gleichzeitig reif. Das ist auch so ein neues, das ist auch so ein neues Phänomen, wo wirklich die Burgunder dann quasi fast schon mit Müller-Thurgau zusammenkommen. Also wo man irgendwie also da war man teilweise völlig verwirrt, wo man dann die pH-Werte gesehen hat und die Säurewerte und ja, da musste man auch sehr, sehr schnell reagieren und musste schlagkräftig sein, weil wir haben echt innerhalb nicht mal von 3 Wochen haben wir die Trauben reingeholt.
Ja, wenn man überlegt, wie das noch Generationen vorher gemacht haben, da wurden die ersten vielleicht Mitte September geholt, die ersten Trauben, und die letzten, da war fast Anfang November oder
Genau.
Spätherbst, später Oktober. Und da hat sich die Lese einfach je nach Sorte und natürlich auch je nach Süßegrad, den man haben wollte, doch relativ entspannt hingezogen.
Ja, auf alle Fälle der Zeitraum war deutlich länger. Also
Ja.
das waren diese 6 Wochen. Ich denke mal, das passt, haut ganz gut hin. Und jetzt eben, ja, sind wir so bei eher 3 bis 4 Wochen, wo wir sie reinholen müssen. Und ja, natürlich sind wir vielleicht auch zum Teil ein bisschen sensibler, was das anbelangt, den richtigen Erntezeitpunkt und dass einfach die Säurewerte dann auch passen. Also es war ja, sage ich jetzt auch mal so vor 10 oder eher 20 Jahren, da war das ja, war die Öxle-Waage ganz entscheidend und umso mehr, umso besser. Genau, und da sind wir mittlerweile ein bisschen anders drauf. Also ganz wichtig sind, oder mindestens genauso wichtig sind unsere Säurewerte für den Erntezeitpunkt und wir müssen jetzt eher schauen, dass wir rechtzeitig und früh genug holen. Und das hat, also mein Aha-Erlebnis war 2018, wo ich dann gemerkt habe, okay, das war jetzt vielleicht teilweise ein Ticken zu spät.
Ja, nicht nur bei dir. Da sind immer noch viele überrascht worden, obwohl es ja schon mal so ein Jahr 2003 gab, wo man doch deutlich lernen konnte.
Stimmt, ja.
Aber eben hat es vielleicht doch 2018 mitunter in vielen Betrieben unterschätzt, ne? Wir hatten jetzt den Müller, das war ja ein Gebietswein, wenn man so will, ne? Und haben jetzt mal auch einen Piwi im Glas, nämlich den Souvenir Gris. Das ist dann für dich ein Ortswein, ne?
Genau. In dem Fall ein Ortswein. Souvenir Gris, trocken ausgebaut. Wir haben 23 im Glas. Das war super Jahr für Souvenir Gris, also mit tollen Qualitäten, mit auch wirklich erstaunlichen Erntemengen. Wir haben das schön reingekriegt, haben den 2 Tage auf dem Maische stehen gelassen, dann abgepresst. Der lässt sich relativ schwer pressen. Da muss man sich wirklich ganz, ganz, ganz viel Zeit nehmen, weil das ist natürlich die Kehrseite dieser dicken Bärenhaut und der dicken Schale und einfach die Trauben sind wahnsinnig fest und selbst nach diesen 2 Tagen Maischestandzeit eben immer noch braucht man da wahnsinnig viel Zeit und Geduld und abgepresst und dann natürlich spontan vergoren, vorsedimentiert, spontan vergoren. Wir vergären schon immer noch relativ kalt, also in der Regel schon irgendwas um die 18 Grad. Hatten auch eine schöne gezügelte Gärung, die aber schön durchlief. Und dann haben wir eigentlich nichts mehr gemacht. Also und zwar, und das muss ich auch noch sagen, eine Teilpartie war im Holzfass, also ein Drittel im Holzfass, zwei Drittel im Stahltank. Genau, aber die sind dann da gelegen bis November auf der Vollhefe. Also wir haben da nicht abgezogen, nichts, das hat einfach immer gepasst, hat gepasst. Wir haben immer wieder probiert, gepasst, gepasst. Und dann eigentlich dann vor der Füllung, also nach diesem guten Jahr, abgezogen und gefüllt, ohne Filtration.
Also das tut dem einfach sehr gut, weil er einfach einen Tick an Feinheit gewinnt. Die Textur wird einen Tick ruhiger, einen Tick auch cremiger dadurch, durch die Hefelagerzeit. Das Holz ist so dezent im Hintergrund. Also wenn man mit verbundenen Augen, ohne dass man auf die Flasche guckt, könnte man auch in Richtung Chardonnay denken. Also es würde jetzt nicht sagen, dass da eine akute Verwechslungsgefahr vorliegt, aber doch eine gewisse, ne? Chardonnay hat vielleicht noch ein bisschen etwas höhere Säure, je nach Jahrgang vielleicht auch. Vielleicht noch ein bisschen druckvoller insgesamt, wenn es gut gemacht ist, aber das kommt schon sehr nah dran. Ist das beabsichtigt? Also, ist das Chardonnay oder die Burgundersorten in gewisser Weise da in der Machart ein Vorbild? Oder sagst du, naja, das liegt eigentlich in der Genetik der Sorte Souvenir Gris?
Also, wir haben den ja jetzt schon ein paar Jahre bei uns stehen und da haben wir natürlich auch schon viel rumexperimentiert und rumprobiert und letztendlich gefällt mir die Stilistik oder passt einfach zu der Sorte mit am besten. Wobei man sehr viel aus der Sorte machen kann. Also, wir haben da auch immer eine sehr stabile Säure. Also, die liegt auch, wenn wir die Trauben reinkriegen, dann liegen wir immer irgendwas um die 10 Gramm. Und was dann doch immer noch recht stattlich ist. Und dann, wir müssen eben bei der Sorte auch aufpassen, dass uns die Zuckergehalte nicht durch die Decke gehen, weil das geht dann so, gerade am Ende gibt es dann nochmal so einen richtigen Peak nach oben. Also rechtzeitig holen und ja, und von der Weincharakteristik, glaube ich, kann man sich schon ein bisschen an diese Chardonnay, Weißburgunder in diese Richtung orientieren. Aber wir nehmen den auch für Sekt, Grundweine, also eignet er sich auch gut, ernten halt dann circa 2 Wochen früher. Und da hat er auch einfach das entsprechende Potenzial, was die Säure anbelangt und was die Struktur anbelangt. Also da kann man eben sehr, sehr schöne Sektgrundweine für Flaschengärung, für eben auch langes Hefelager dann wiederum und so weiter funktioniert das gut. Oder unsere ersten Gehversuche im Bereich Orange Wein oder Naturwein, die waren auch mit Sauvignon Gris, weil eben auch wieder super pH-Werte und so weiter. Das geht gut mit der
Geht
Sorte.
gut.
Also das ist so sehr
Ohne dass du was
vielseitig.
machen musst, bleibt er letztendlich stabil.
Bleibt stabil. Also man hat, läuft weniger Gefahr, dass da irgendwas schief läuft, weil man natürlich erstens mal das super Lesegut hat, das uns einfach gesund bleibt. Und weil er einfach die Säurestruktur, pH-Werte und so weiter mitbringt, was eigentlich so ein, ja, was man da braucht.
Also das, was ich hier im Glas habe, ist natürlich zu deinem Müller-Thurgau ein riesiger Kontrast. Ne? Der Müller,
Ja.
der ist so ein bisschen fröhliche, freundliche, leichte Typ, sehr frisch, sehr, sehr tänzelnd, habe ich ja vorhin gesagt. Und das passt immer noch. Ist es hier eher ein seriöser Typ, der so einer, der mehr geerdet ist, der eine ganz andere Textur hat, eben nicht tänzelnd, sondern durchkomponiert, ganz leichten Gerbstoffeintrag. Eine ganz andere Fülle. Na, auch natürlich, wenn man auf dem Etikett guckt, 13% Alkohol statt 11 oder 11,5. Also das sind natürlich auch in der Hinsicht, liegen da Welten dazwischen. Und deswegen auch andere Persönlichkeit, anderer Charakter und andere Verwendung, die sich daraus auch ergibt. Ne? Das ist ein Speisenbegleiter, da kannst du Pilzgerichte zu servieren, da kannst du Geflügel und vielleicht auch den einen oder anderen Fisch, je nachdem, wie du ihn zubereitest. Also das ist schon ein Wein, der, finde ich, recht universell zu Tisch einsetzbar ist.
Auf alle Fälle, ja. Ist mit Sicherheit der Essensbegleiter. Eben wenn ich an See runtergehe, dann nehme ich den Müller mit.
Genau.
Und wenn wir ein schönes Menü haben, dann, also in einem Menü spielt ja eigentlich immer, gerade wenn es eben, was du erwähnt hast, irgendwie ein bisschen was Kräftigeres, dann spielt er auf alle Fälle immer eine Rolle.
Claudius, wenn du in die Zukunft guckst, auf euer Gebiet und auf euren Betrieb und beides mal im Hinblick auf Chancen, aber auch auf Risiken ins Visier nimmst, zu welchen Prognosen kommst du?
Also ich habe ja gesagt, ich bin grundsätzlich, was so vor allem so Langzeitgeschichten angeht, schon eher ein optimistischer Typ. Und darum sehe ich das eigentlich schon eher positiv, auch zumal wir, glaube ich, als Region gerade Gas geben. Einfach weil natürlich gerade so aufgrund der Struktur eine gewisse Dynamik entstanden ist, dass wir sind eben zusammengewachsen, das haben wir ja vorher schon erwähnt, mit diesen ganzen Festen, die wir machen, also Winzerfest, dann das Komm und See, wo wir einfach wahnsinnig viele Leute bewegen und wo wir auch viele Stunden zusammen am Tisch sitzen und uns austauschen und quasi an einem Strang ziehen. Und das, ja, da haben wir schon viele Chancen und ich glaube, wir nutzen sie gerade auch schon ganz gut. Es ist eine Herausforderung natürlich, dass wir da so stabil bleiben, wie wir es momentan sind, weil wir machen viel und man darf natürlich dann sich auch nicht gegenseitig überfordern oder wir uns überfordern bei dem Ganzen, was jeder natürlich dann in seinem eigenen Betrieb natürlich entsprechend auch noch an der Backe hat. Und das wissen wir alle, dass da ja, auch selbst für uns am Bodensee, also klar, da haben wir viel Tourismus vor der Haustür. Aber natürlich, es ist auch nicht alles so rosig. Wir müssen uns auch schon drehen, dass wir da am Ball bleiben und dass wir letztendlich natürlich die Flasche gegen entsprechend Geld eintauschen am Ende. Und ja, aber ich bin, wie gesagt, da ganz zuversichtlich und ich glaube, wir müssen halt auch flexibel bleiben. Man darf da nicht zu sehr festgefahren werden und das. Ja, ich glaube, solange wir das sind, können wir das ganz gut hinkriegen. Und das spreche ich jetzt von wir, das spreche ich aber auch für das Weingut Haug, also für unseren Betrieb selbst. Also man muss sich immer mal wieder so auf den Prüfstand stellen und immer mal wieder so ein bisschen justieren bei all der Tradition, die der Weinbau hat und wo man ja sehr, sehr lang das Gleiche und die gleiche Stilistik und so weiter bei großen Traditionsbetrieben verfolgt. Aber ich glaube, da müssen wir uns heute wahrscheinlich ein bisschen mehr bewegen.
Und du glaubst doch, dass in Zukunft diese Zweigleisigkeit Weinbau und Apfelanbau Bestand haben wird bei euch?
Also momentan ja. Also der Obstbau funktioniert gut. Also das ökologische Obst, das wir ja nicht direkt verkaufen, sondern das geht ja quasi an Biogroßhandel, also Alnatura oder so sind da unsere Abnehmer. Es geht nur palettenweise, ich verkaufe da keinen einzelnen Apfel oder sowas, das machen wir nicht. Das ist einfach so ein zweites Standbein.
Ja.
Und natürlich mit dem Weinbau, wo wir schon sehr viel Energie und vor allem jetzt natürlich meine Frau und ich auch in die Vermarktung natürlich jetzt reinstecken und in Kellerwirtschaft. Und ich habe aber Gott sei Dank auch ein gutes Team, wo gerade draußen sehr, sehr gut arbeitet.
Claudius, du hast mir ja deinen Verkostungsraum auch gezeigt. Im Weinberg oben am Hügel, das fand ich also
Genau.
eine sehr schöne Lage, eine schöne Atmosphäre. Also ich will fragen, wenn man euch besucht, wo werden die Weinproben abgehalten?
Also wir haben ja zwei, also wir haben den quasi den ursprünglichen Betriebsstandort, wo wir auch wohnen. Das ist quasi so ein Ortskern. Wir sind wirklich umringt von Häusern. Also wir sind wir können nicht uns da groß ausdehnen. Darum haben wir auch schon vor auch gut 20 Jahren dann im Außenbereich eine Lagerhalle gebaut. In erster Linie war das erstmal für den Obstbau, wo auch Maschinenhalle jetzt dranhängt. Und ja, und jetzt seit 2, 3 Jahren haben wir dann noch einen Verkostungsraum. Und ja, die ist, muss man sagen, schon ganz schön gelegen. Also man kann eben von da oben das quasi im Weinberg in den Obstplantagen und man überblickt eben den See und man kann da eben schön, wenn man das Fenster öffnet, hat man quasi wie eine Bar zum See hin. Und das ist quasi da unser Verkostungsraum im Weinberg. Oder man kann es eben so eher so ein bisschen gemütlicher im ja, alten bäuerlichen Stil, das ist dann bei uns im Ortskern. Denn wir selber leben ja in einem Wohnhaus, das ist über 400 Jahre alt.
Das heißt aber, euch kann man besuchen. Ihr seid bereit, Besucher, Interessenten zu empfangen.
Ja, genau. Wir sind, also das gehört bei uns natürlich schon mit dazu. Also wir sind ja als, wir machen den Wein und erzählen natürlich durch den Wein eine Geschichte, aber ich glaube, wir vermitteln auch mit dem, was wir machen und wo wir leben durften und eben auch machen dürfen, auch so ein gewisses Lebensgefühl. Und ja, das probieren wir auch zu transportieren. Also indem wir eben dann diese Weinbergsführung machen, indem wir Weinproben machen, indem wir Weinpicknick, also die Leute können bei uns einen Rucksack abholen und sich in den Weinberg setzen und da einfach das genießen, was wir natürlich bei unserer Arbeit tagtäglich mal mehr und mal weniger, ehrlich gesagt, genießen dürfen. Aber eben, es ist schon ein toller Platz und ein tolles, in Verbindung natürlich mit diesen tollen Produkten, denke ich mal.
Sehr
Das ist
cool,
ganz gut.
sehr cool. Und ja, es gibt nicht viele Weinbaugebiete, die in so einer wunderbaren Umgebung sich tummeln dürfen. Und insofern für alle, die Lust auf beides haben, ne? Schöne Natur, Möglichkeiten zum Genießen, zum Wandern, sogar auch zum anspruchsvollen Wandern und gleichzeitig wiederum auch sich für das Thema Wein interessieren. Für die ist der Bodensee, glaube ich, eine Adresse, die man noch ein bisschen mehr auf den Schirm bekommen könnte.
Ich denke auch, auf alle Fälle.
Claudius, für heute sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Und ich wünsche dir für die ganz nahe Ernte alles, alles Gute, weil du hast gesagt, 2 Wochen geht's los, ne?
Genau, in 2 Wochen geht's los. Und dann, ja, wir drücken die Daumen. Wir hatten jetzt echt so den Niederschlag, wo wir alle drauf gewartet haben. Also jetzt kam mal so 300 Millimeter. Schnell mal innerhalb von 2, 3 Wochen, das ist richtig viel. Aber jetzt haben wir quasi, der Wetterbericht zeigt
Stabil, ne?
stabiles
Stabiles
Hoch.
Hoch.
Genau. Und wenn das sich jetzt einigermaßen hält, dann ist alles perfekt.
Super.
Da hoffen wir jetzt drauf. Ich danke dir.
Also, gute Zeit. Auf bald.
Danke. Ciao.
Ciao. So, ihr Lieben, das war die Episode mit Claudius Haug vom Bayerischen Bodensee, einem Gebiet der Superlative mit den südlichsten, höchstgelegenen und regenreichsten Weinbergen Deutschlands. Ich nehme mit, hier wird Weinbau mit viel Herzblut betrieben, geprägt von einer einzigartigen Landschaft, einem besonderen Klima und einer Winzergemeinschaft, die gemeinsam an der Zukunft arbeitet. Claudius' Kombination aus Bioanbau, Piwi-Kompetenz und tief verwurzelter Herkunft ist für mich ein Beispiel dafür, wie Tradition und Innovation Hand in Hand gehen können. Infos zur Weinkenner Masterclass, die im November wieder startet, findest du in den Shownotes zu dieser Episode. In 14 Tagen bleiben wir am Bayerischen Bodensee, dann mit einem weiteren Winzer, der ebenfalls spannende Geschichten zu erzählen und großartige Weine im Köcher hat. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib neugierig, genussfreudig und lass es dir schmecken.